Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute ist der erste Donnerstag im Monat, ein Tag, an dem die Kirche besonders um geistliche Berufungen betet. Auch wir bei Radio Horeb haben das aufgegriffen im Gebet, aber darüber hinaus hören Sie auch ein Zeugnis, wie Gott jemanden konkret berufen hat. Und heute haben wir dazu bei uns im Studio in München Pater Kilian Müller von den Zisterziensern aus dem Priorat Neuzelle. Wie kommt ein evangelischer Diplomkaufmann, der dem Glauben eher fernsteht, auf die Idee, seine Berufspläne an den Nagel zu hängen, Mönch und Priester zu werden? Pater Kilian gibt Zeugnis vom Ruf Gottes in seinem Leben, wie Gott ihn ins Kloster Heiligenkreuz und dann nach Neuzelle geführt hat. Heute ist Pater Kilian Subprior, Ökonom und Wallfahrtsseelsorger im Kloster Neuzelle und in unserem Studio in München ist er heute zu Gast. Grüß Gott, Pater Kilian.
Grüß Gott, liebe Frau Kuhl und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Maria und Radio Horeb.
Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben zu diesem Zeugnis. Das ist ja auch immer etwas sehr Persönliches.
Das ist richtig. Es ist einerseits natürlich eine ganz persönliche Geschichte, die ja in meine Biografie sozusagen hineingeschrieben ist. Aber gleichzeitig merke ich immer auch, wenn ich Zeugnis geben darf, dass es ja so groß ist, dass es eigentlich auch Gottes Geschichte ist. Und deswegen denke ich, ist ja von Anfang an auch im Herrn und im Glauben das Zeugnis so wichtig, einfach zu erzählen, wie der Herr in einem konkreten Leben wirken kann.
Wenn Ihnen jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, Sie sitzen mal als Mönch im schwarz-weißen Habit im Kloster, was hätten Sie da gesagt?
Ich hätte wahrscheinlich gesagt, weniger Alkohol trinken oder weniger Drogen nehmen, um zu solchen Schlüssen zu kommen. Das war mit Sicherheit die absurdeste Idee, die ich damals mir hätte vorstellen können und hätte das sicherlich gerade heraus abgelehnt.
Dann sind wir gespannt, wie der liebe Gott Sie überzeugt hat, dass das Ihr Weg ist und hören Ihnen jetzt erst einmal zu. Liebe Zuhörer, am Ende oder im zweiten Teil der Sendung können Sie sich auch mit einbringen. Später gebe ich Ihnen noch die Nummer bekannt. Jetzt haben wir erstmal Pater Kilian Müller mit seiner Berufungsgeschichte.
Ja, vielen Dank erst einmal für die Möglichkeit, auch dieses Zeugnis geben zu können hier bei Radio Horeb. Wir haben seit einigen Wochen oder Monaten eigentlich erst dort in der Gegend, wo wir leben, die Möglichkeit, auch über Digitalradio Radio Horeb dann zu erfahren. Das hat eine ganze Weile gedauert, weil in Eisenhüttenstadt ja irgendwie ein bisschen eine Blockade war, bis dieser Sender wirklich aufgestellt werden konnte. Aber jetzt ist es auch bei uns da oben in Brandenburg verfügbar. Ich springe jetzt einfach mal ein bisschen zurück. Ich denke, es ist gut, ein bisschen mit den frühen Erfahrungen mit der Kindheit auch ein bisschen anzufangen. Ich bin jetzt in meinem 46. Lebensjahr und auch wenn das vielleicht noch kein Methusalem-Alter ist, ist es doch so, dass in diesen 46 Jahren eine ganze Menge passiert ist. Geboren und aufgewachsen bin ich in Hessen, ja, etwa 40 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main in der Wetterau. Bin dann dort auch zur Schule gegangen natürlich und als Kind im Alter von etwas über 3 Jahren evangelisch getauft worden. Meine Familie war ja durchaus christlich geprägt, aber ich jetzt mit keiner kirchlichen Praxis dahinter. Ja, also so von den Werten her war das schon ja an den abendländischen Werten, glaube ich, orientiert insgesamt. Mein Vater war evangelisch, meine Mutter ist katholisch und ja, doch war kirchliches Leben jetzt nicht so integriert. Ich glaube, ich war in meiner Kindheit vielleicht ein oder zweimal an Weihnachten im Gottesdienst, ja, und naja, ansonsten war das dann eher nicht so relevant. Ein wichtiger Strang auch für das, was jetzt ich sozusagen am Leib trage mit dem schwarz-weißen Habit der Zisterzienser, ist, dass ich mit meinem Vater zusammen sehr früh das Kloster Arnsburg entdeckt habe. Das ist eine ruinierte Zisterzienserklosteranlage ganz in der Nähe meiner Heimat in der Wetterau. Und dieser Ort hat ihn und auch mich wirklich sehr fasziniert und ja in der Architektur, auch wenn es nur Ruine ist, doch irgendwie immer wieder angezogen und die besondere Lage in einem Tal und die Schönheit der Architektur, das hat ja schon einen wichtigen Grundstein gelegt, auch wenn ich damals sicherlich so eine Verbindung gar nicht gezogen hätte, dass ich eines Tages einmal selber Zisterzienser werden würde. Aber trotzdem hat mich das begleitet. Ich bin dann auf eine katholische Schule gegangen und hatte da interessanterweise das erste Mal auch so einen Impuls über gute Freunde, eine gewisse Begeisterung oder ein Interesse oder vielleicht auch so etwas wie so einen heiligen Schauder zu erleben in den Schulgottesdiensten. Die katholische Messe war direkt gegenüber des Gymnasiums, der St. Leobach-Schule, eine katholische Schule in Trägerschaft des Bistums Mainz. Und wir hatten halt einmal die Woche Schulgottesdienst und dann war ich eigentlich meistens zu faul, den langen Weg etwas über einen Kilometer bergauf zur evangelischen Kirche zu gehen und bin deswegen kurzerhand, was uns erlaubt war, mit in die katholische Messe gegangen, direkt gegenüber. Und mich hat irgendwie immer wieder mal der Schauder gepackt, also bei der Erhabenheit dieses Raumes und auch diese Heiligkeit irgendwie zu erfahren in der Liturgie, in Weihrauch, in dem Klang, ja, in der Größe des Raumes und so weiter. Und so habe ich dann ein Gespräch einmal geführt mit dem Schulpfarrer. Und diesen Schulpfarrer werden vielleicht einige von Ihnen kennen. Der ist nämlich dann wenige, ich glaube ein, zwei Jahre danach, aus Bad Nauheim weggegangen und ist Pfarrer für die deutschsprachige Gemeinde in Kairo geworden. Das ist Monsignore Joachim Schrödel. Und der war damals eben Schulpfarrer oder Schulkaplan an der St. Leobach-Schule. Mit dem habe ich dann einmal ein längeres Gespräch auch geführt über das Thema Konversion. Aber das ist dann erstmal ja nicht so, hat dann nicht so gezündet. Dann kam nämlich eigentlich eher so aus administrativen Gründen die Einladung des evangelischen Pfarrers für die Konfirmandengruppe. Und die Mitschüler haben mich dann angesprochen und so bin ich dann also mit denen in den Konfirmandenunterricht, in den evangelischen gegangen. Bin dann 1991 konfirmiert worden und auch da ja so im Nachhinein eine sehr schöne Spur, denn der Konfirmationsspruch, der Bibelspruch, den ich mir damals ausgesucht hatte, war Matthäus 6,33. Ihr aber sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugegeben werden. Das ist ein Vers, der mich bis heute tröstet und begleitet. Und ich weiß ganz genau, dass ja dort der Herr auch schon am Wirken war. Jetzt muss ich ganz kurz etwas einschieben. Seit meinem Berufungserlebnis 2006, auf das ich gleich noch zu sprechen komme, hat der Herr mich erfreut mit der Gabe der Tränen. Es kann also durchaus passieren, liebe Hörerinnen und Hörer, dass mir ab und zu mal die Stimme wegbleibt für einen Moment. Ich freue mich darüber, ich schäme mich dieser Tränen nicht, sondern ich erlebe das immer als eine Berührung Gottes auch im Herzen und Sie brauchen sich also auch keine Sorgen machen, es geht mir wunderbar dabei. Und das nur vielleicht zur Erklärung, weil ich gerade schon gemerkt habe, dass da mir die Stimme etwas bricht. Nun gut, also ich bin dann zur Konfirmation gegangen, dann kam so die Teenagerzeit. Ich war da, ja, ich würde sagen, jemand, der grundsätzlich gerne alleine war, schon als Kind, aber auch dann als Teenager. Erst so in der Oberstufe hatte ich dann ja auch einen recht großen Freundeskreis, aber irgendwie hat mich doch über weite Strecken, so ab 12, 13 ungefähr, eine gewisse innere Traurigkeit begleitet, für die ich keine nähere Erklärung zunächst mal hatte, aber ja, die ich einfach sozusagen wahrnehmen konnte. Und ja, so bin ich dann in der Teenagerzeit, dann fängt man natürlich irgendwann an, Pläne zu machen. Wie stelle ich mir das Leben vor? Und mein Plan war auf jeden Fall, die Welt zu bereisen, viel Geld zu verdienen, teure Autos zu haben, vor allem alte Mercedes und schnelle Porsche und so weiter. Und ja, halt irgendwie Karriere zu machen, also durchaus ziemlich ambitionierte Pläne. Ja, also so mit 16, 17 war schon meine Vorstellung, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa oder so zu werden. Das war schon der Mindestanspruch. Und ich danke Gott von ganzem Herzen, dass er mich davor bewahrt hat und mich eines Besseren belehrt hat. Jedenfalls, das waren so meine Pläne irgendwie. Also Was sich dahinter verbirgt, ist, denke ich, aber etwas, was viele Menschen natürlich begleitet, die ja solche Ambitionen haben, nämlich eigentlich glücklich zu werden, ein erfülltes Leben zu haben, ein aufregendes Leben zu haben, ein spannendes Leben zu haben. Es ist tragisch, dass ich und so viele andere das ja mit solchen Äußerlichkeiten verbinden, aber das ist eben vielleicht auch die Gesetzmäßigkeit der Welt, die einen manchmal dann einwickelt. Also Karriere machen, Geld verdienen. Wie macht man das am besten? Man sollte sich in der Schule halbwegs anstrengen. Dazu war ich meistens zu faul, aber ich habe das immer trotzdem ganz gut hingekriegt. Also an der Stelle ein großer Dank an den lieben Gott, der mich beschenkt hat, damit auch ohne so viel zu lernen, in einem guten Bereich da zurechtgekommen zu sein. Nicht jetzt super gut, aber es hat gereicht. Und um also solche Karrierepläne gerade im kaufmännischen Bereich anzugehen, taugt es ganz gut, Betriebswirtschaft zu studieren, habe ich zumindest gedacht. Und so habe ich dann nach meinem Abitur erstmal 4 Monate ein Praktikum gemacht bei Lufthansa Cargo damals, also dem Frachtbereich des Lufthansa-Konzerns, und war in den Arabischen Emiraten. Also ein gewisser Zug raus aus dem Nest. Also ich will jetzt meine Heimat nicht als Nest im Sinne von einem abwertenden Dorf beschreiben, aber trotzdem hat es mich einfach rausgezogen in die weite Welt. Und ja, so war ich dann 4 Monate in Arabischen Emiraten und habe ganz andere Luft geschnuppert, buchstäblich. Viel geschwitzt natürlich bei 45 Grad und über 90% Luftfeuchte, also das ist ein bisschen anderes Klima. Ich war dann aber sehr froh, als ich nach 4 Monaten auch wieder zurückkommen konnte nach Deutschland und habe dann mein Betriebswirtschaftsstudium angefangen im Herbst oder ja September oder November, glaube ich, war das 1996 an der Universität Bamberg. Und hatte auch da den Zug, ein bisschen Abstand zu haben und in diese schöne Stadt Bamberg zu gehen. An der Stelle einen herzlichen Gruß an alle Franken. Ja, ich habe die Zeit sehr genossen in Bamberg habe in der Zwischenzeit, also die ich dort das Studium bestritten habe, ja auch eine ganze Menge erlebt. Ich hatte dann eine Freundin und bin mit der auch rumgereist und habe mir auch da weiterhin Zisterzienserklöster angeguckt. Ja, also eine Rundtour in Frankreich mit vielen, vielen schönen Zisterzienserklöstern, die dort erhalten sind. Habe das immer als Relikte, sag ich mal, einer vergangenen Zeit irgendwie wahrgenommen. Also nie in irgendeiner Weise realisiert, dass ja da vielleicht doch noch ein Orden, ein Leben dahinter stecken könnte. Auch in Österreich und in der Schweiz und in Deutschland natürlich hatte ich dann verschiedene solche Orte besucht und mich einfach gefreut und mich mit der Zisterzienser-Architektur auch beschäftigt. Ja, dieser Orden hat ja vor allem im 12., 13., 14. Jahrhundert sehr, sehr viel gebaut. Klöster, die ganz schlicht waren am Anfang und eine große Enthaltsamkeit sozusagen auch in der Kunstform, in der Architektur an den Tag gelegt haben und sehr erhabene und sehr, sehr schöne Räume und Orte geschaffen hat. Nie mit dem Hintergrund für mich, was da an Glauben dahinter steckt, sondern eigentlich mit der Frage, was hat diese Menschen angetrieben, solche Orte zu bauen und wie haben die das geschafft, so schöne Orte herzustellen, die auch nach Jahrhunderten, selbst wenn sie keine aktiven Klöster mehr sind, noch ansprechen und einen irgendwie berühren innerlich. Während meines BWL-Studiums hatte ich dann also weiterhin so einerseits den inneren Antrieb, die Ambition, aber auch gemerkt, dass die ganze Fülle dessen, was ich erwartet habe, sich in dem, was ich da erlebe, was ich da studiere, gar nicht so mir zeigt. Ich habe Praktika gemacht, weiterhin bin sehr verbunden geblieben mit der Lufthansa, habe dann in Frankfurt nochmal ein Praktikum gemacht und bin dadurch, weil das sehr gut gelaufen ist, in ein Nachwuchsförderprogramm gekommen des Lufthansa-Konzerns, die damals studienbegleitend sozusagen Leute an den Konzern an das Unternehmen binden wollten, im Hinblick auf so, man hat es so den High Potential Management Nachwuchs genannt. Ja, also die Leute, die dann ja vielleicht noch nicht heute, aber morgen und übermorgen in die Führungsebene auch eines solchen Unternehmens einsteigen können. Da habe ich viele Kontakte auch geknüpft und verschiedene Treffen mitgemacht. Wir haben uns dann an verschiedenen Orten getroffen und ja auch Studientage und so weiter eingelegt. Also das war so ein bisschen mein Joker im Ärmel, der Einstieg in den Lufthansa-Konzern. Ich habe dann dieses Studium in Bamberg, ja, das ging dann so Richtung Ende, habe da meine Diplomarbeit geschrieben, bin dann 2003 fertig geworden. Und ja, die meisten von Ihnen werden sich erinnern, dass im September natürlich, also die ganze Welt erinnert sich tragischerweise daran, am 9. September 2001 die Twin Towers ja eben attackiert wurden und eingestürzt sind. Und das führte dazu, dass die ganze Luftfahrtindustrie am Boden lag. Und so war letzten Endes mein Joker gar nicht mehr viel wert, als mein Studium beendet war. Und ich musste mich ein bisschen anders orientieren und wollte das auf der anderen Seite auch. So habe ich nach dem Studienabschluss ein halbes Jahr in einem Künstlerhaus gearbeitet und bin dort in die Kulturverwaltung ein bisschen eingestiegen und habe dort natürlich ganz andere Leute kennengelernt. Also Menschen, die auf einmal anders als so das in diesem betriebswirtschaftlichen Umfeld war, nicht so die Karrierepläne unbedingt hatten oder anders gelagerte Karrierepläne vielleicht. Und manche, die sich auch einfach so von Tag zu Tag gehangelt haben und ja in ihrer Kunst mehr oder weniger aufgegangen sind. Das war sehr spannend. Da waren durchaus auch einige dabei, die, sag ich mal, nicht ganz drogenfrei durch diese Tage gegangen sind. Es war auf jeden Fall eine spannende Zeit, eine spannenden Begegnungen, auch sehr inspirierend für mich, aber auch eine Klarheit, das könnte auch nicht mein Weg sein. Also jetzt wirklich in so künstlerische Richtung komplett, wie ich es da zumindest erlebt habe, ja, habe ich gemerkt, das zieht mich auch nicht an. Also eine gewisse Ratlosigkeit an manchen Stellen. Ich hatte einen recht guten Studienabschluss. Ich hatte so den Eindruck, also so ganz unfähig bin ich nicht. Aber mit der Ausrüstung, die ich sozusagen habe, auch immer wieder eine Erfahrung der Fremdheit zu machen. Immer wieder wohin zu kommen, wo Menschen einen freundlich aufnehmen, wo man sich hineingibt und dann merkt innerlich, da hängt jetzt aber nicht mein Herzblut dran. Und dann aber trotzdem eine Rückmeldung zu bekommen, die manchmal fast begeistert war. Das war also bei dem anderen, bei den Lufthansa-Praktika manchmal schon so, dass ich innerlich dachte, naja, also das, gut, dann wird es halt diesmal nicht so ein tolles Zeugnis oder so, ja, was man da bekommt für das Praktikum. Und die Rückmeldung war dann immer sehr positiv und das hat mich immer irgendwie ein bisschen gewundert, wie so die Außen- und die Innenwahrnehmung bei sowas auseinandergehen kann. Ja, ich habe dann also dieses Praktikum oder diese Arbeit gemacht da in der Kulturverwaltung und wollte dann ja eigentlich so ein bisschen weiter in diese Richtung gehen. Dann gab es aber verschiedene Druckpotenziale in dem Ganzen und so bin ich dann von Bamberg nach Hamburg umgezogen und da hat ein neuer Abschnitt begonnen. Erstmal mit der Suche nach einer Arbeit und dann eben mit dem Einstieg in eine Unternehmensberatung. Und vielleicht können wir an der Stelle mal eine kleine Pause machen, ein bisschen Musik hören, damit ja auch das Herz sozusagen erfrischt wird mit ein bisschen Lobpreis.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Sie hören heute die Berufungsgeschichte von Pater Kilian Müller aus dem Zisterzienserkloster Priorat Neuzelle.
Ja, ich hatte damit geendet, dass ich also nach Hamburg umgezogen bin. In Hamburg habe ich dann begonnen, in einer Unternehmensberatung eben zu arbeiten. Und damit beginnt auch ein bisschen eine Krisengeschichte. Denn zum einen war das sehr stressig für mich, also eine große Arbeitsbelastung. Zum anderen war es auch begleitet von einem wachsenden inneren Widerstand. Ich habe gemerkt, dass etwas in mir das nicht will und dass es auch nicht richtig ist, was ich da mache, diesen Weg zu gehen. Aber ich konnte das nach außen irgendwie sehr schwer vermitteln. Ich habe dann nochmal das Unternehmen gewechselt zu einem anderen Unternehmen und dort ist etwas relativ Dramatisches passiert, weil jetzt zwei verschiedene Sachen zusammenkamen innerhalb von nur 4 Wochen. Das eine war, ja, ich war ja damals noch Berufseinsteiger und das eine war eben die Erfahrung einer völligen Überforderung, auch eines gewissen Alleingelassenseins auf einem sehr komplexen, schwierigen Projekt in einem Unternehmen, das in einer sehr schwierigen Phase war und wo ich also Projektmanagement machen sollte und ich ja mit diesem inneren Widerstand, mit der Überforderung und so weiter gemerkt habe, wie ich innerhalb von wenigen Wochen mit immer weniger Schlaf und wachsender Angst und Bedrängnis zu tun hatte. Und natürlich blieb das dann auch den Vorgesetzten nicht verborgen, dass es mir dann nicht gut geht und so weiter. Und zeitgleich hatte ich eben eine Stelle auf dem Kopf bekommen, wo mir die Haare irgendwie ausgegangen sind. Ich habe das beim Haarewaschen, beim Duschen gemerkt. Also da das juckt und wenn ich kratze, dann kommen da die Haare mit der Wurzel raus und so weiter. Und das breitete sich doch dann aus und wurde so ein kleiner Wunder oder roter Fleck ohne Haare. Und dann bin ich zum Hautarzt gegangen. Damals war ich also nur zur Erinnerung so ungefähr 26. Und der schickte mich sofort in die Uniklinik in Hamburg nach Eppendorf und sagte, also das müssen wir sofort untersuchen. Und die Diagnose war damals zunächst mal sehr niederschmetternd, also gepaart mit diesem Stress im Beruf und der dieser wachsende Bedrängnis und Angst und Sorge, wie das da weitergeht. Die Erfahrung, nicht wirklich einen Fuß auf die Erde zu bekommen und überfordert zu sein. Dann eben noch diese Diagnose, die dann ungefähr so aussah, ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber dass ich nicht älter werde als 40 Jahre, dass ich voraussichtlich ab Anfang 30 in so ein schleichendes Siechtum abgleiten werde und ja, dann die letzten Jahre mehr oder weniger einfach ein Pflegefall werde. Und das kollidierte natürlich, ja, ich meine, wir wissen alle, dass wir eines Tages sterben werden. Ja, keiner von uns weiß, wann der Herr sozusagen uns begleitet in den letzten Atemzug und in die große Begegnung. Aber Glauben hatte ich damals nicht und nur meine große Sehnsucht, glücklich zu sein und ein erfülltes Leben zu haben, ein aufregendes Leben zu haben. Und irgendwie sind mir auf einmal wie Sand diese Dinge durch die Finger geronnen. Auch mit dieser Diagnose. Also ich war 26, sagen wir mal pessimistisch, wie man dann natürlich ist in solchen Situationen. Dr. Google hilft ja dabei, nicht gleich mal im Internet nachgucken, was diese Krankheit noch so alles bedeutet. Und dachte ich, na gut, wir bleiben jetzt noch 5 Jahre, um glücklich zu werden. Und die muss ich irgendwie füllen. Also habe ich mich noch vor Ablauf dieser ersten 4 Wochen, in diesem bedrängenden Arbeitsverhältnis mit dieser Diagnose entschieden, ganz am Schluss das dann also zu beenden. Habe das dann an einem Freitag am Ende der 4. Woche am Telefon meinem Vorgesetzten gesagt und der sagte zu mir mit einer sanften Stimme, war alles per Du, naja, wir haben das schon gemerkt, du bist halt einfach inkompetent und dieses Problem wirst du nicht lösen können, höchstens, wenn du von der Brücke springst. Und das Problem war, dass ich damals einfach in dieser Zeit, ja, in diesen Wochen davor und mit dieser Diagnose psychisch so runtergerasselt war, dass ich das tatsächlich von Freitag bis Sonntag, ja, für alle Gläubigen natürlich schon irgendwie ein verdächtiger Zeitraum, aber von Freitag bis Sonntag erwogen habe und ja, in Hamburg rumgelaufen bin, viel Alkohol getrunken habe und ja, an merkwürdigen Orten geschlafen habe und sonst auch merkwürdige Dinge getan habe, bis dann am Sonntagabend auch in der Stille vielleicht ein bisschen in mir so ein großes Nein zu diesem Schritt kam. Also ich werde nirgendwo runterspringen und irgendwie geht es vielleicht weiter. Ich bin dann danach mit dem bisschen, was ich hatte, erstmal kurz zu meinen Eltern gefahren, wieder also in die Wetterau, und hatte da interessanterweise als Impuls zuallererst nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Psychotherapie brauche oder so. Ich gebe zu, dass ich da schon auch mal dran gedacht hatte zu diesem Zeitpunkt, aber mein erster Impuls war eigentlich, ich brauche jetzt einen Seelsorger. Ich brauche ja wirklich jemanden, der sich jetzt um meine Seele sorgt. Und bin dann ja zum evangelischen Pfarrer in meinem Heimatdorf gegangen und habe ihm gleich mal zu Beginn verklickert, dass er mir bitte nicht mit Jesus Christus kommen soll. Ja. Was natürlich ein bisschen absurd ist, aber er hat mir dann sehr gut und intensiv zugehört und am Schluss doch was über Jesus Christus gesagt, was mir auch geholfen hat, was ich auch annehmen konnte, auch wenn ich natürlich noch keinen Glauben hatte. Also habe ich meinen Kopf wieder gereckt, habe irgendwie versucht, mich ein bisschen zu berappeln, habe dann entschlossen, nochmal umzuziehen, bin dann von Hamburg nach Berlin gezogen und habe in Frankfurt an der Oder, was interessanterweise nur 30 Kilometer von Neuzelle weg ist, wo ich jetzt bin, begonnen, ein Zweitstudium in Kulturwissenschaften, um sozusagen in diesen Bereich der Kulturverwaltung, wo ich ja schon mal reingeschnuppert hatte, mit einem betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt hineinzukommen. Jetzt hatte ich natürlich dieses Problem mit dieser Diagnose am Bein. Ich habe Medikamente genommen, ich hatte immer wieder Untersuchungen. Das konnte nie so richtig verworfen werden, diese Diagnose. Es konnte aber auch nie so ganz richtig bestätigt werden. Aber es blieb natürlich immer ein Begleiter, solange ich diese doofen Medikamente genommen habe. Und an irgendeinem Zeitpunkt habe ich dann gedacht, okay, jetzt habe ich noch 3 oder 4 Jahre vielleicht, um glücklich zu werden. Ich habe dann diese Medikamente einfach in den Mülleimer geschmissen und habe gedacht, ich mache jetzt a Party. Ich betäube das jetzt. Ich betäube diesen Kummer in mir, die ja auch irgendwie tief verwurzelte Verzweiflung über so ein bevorstehendes Siechtum, und habe tatsächlich angefangen, so parallel zu meinem Studium ziemlich Party zu machen mit allen Details. Ja, ich verschone sie jetzt mit diesen Details. Das geht dann am Schluss meinen Beichtvater was an, mit dem ich das auch ausgiebig dann behandelt habe. Aber jedenfalls können Sie sich vielleicht vorstellen, dass das zu einer Gewohnheit wurde, insgesamt zu einem Lebenswandel wurde, der sicherlich auch die Menschen in meinem Umfeld dazu gebracht hat, an alles andere für meine Zukunft zu denken als Mönch und Priester. Das möge genügen dazu. Ich hatte dann aber das Problem, dass natürlich bei aller Betäubung, die man da drauflegen kann, letztlich die innere Leere immer größer wird. Ja, es ist ja immer so, dass diese Betäubung natürlich ein Stück funktionieren und auch durchaus schön sind, aber dann kommt die Rechnung und dann braucht man beim nächsten Mal schon mehr und dann wird die Rechnung größer und dann geht das immer so weiter. Es ist also wirklich so ein Teufelskreis, in den ich da ein bisschen reingekommen bin. Und dann dachte ich mir 2006, da habe ich in Frankfurt an der Oder ein Seminar entdeckt über Bernhard von Clairvaux und das Zeitalter der Zisterzienser. Und da dachte ich, ach, das ist vielleicht interessant, ich habe so viele Zisterzienserklöster besucht, mal ein bisschen was an geistlichem Hintergrund dazu zu lernen, auch wenn ich jetzt nicht gläubig bin und so, oder so, und habe dieses Seminar besucht und bei der ersten Sitzung ging die Tür auf und es kam ein Priester im Kollarhemd rein. Das ist also in Frankfurt-Oder, würde ich mal sagen, fast so, wie wenn sie durch die Sahara pilgern und es kommt ihnen ein Eisbär entgegen. Ja, also so habe ich zumindest damals wahrgenommen. Und meine erste Reaktion innerlich war sehr, sehr ablehnend. Ich war sehr ablehnend der katholischen Kirche gegenüber. Papst Benedikt war ja kurz vorher Papst geworden. Also Josef Ratzinger war Papst geworden. Und Der Katholikentag in Köln, der Weltjugendtag in Köln hat stattgefunden. Ich habe das alles nur am Rande mit Spott wahrgenommen. Ich habe auch ja vorher gespottet, oft im Anblick des leidenden und sterbenden Papst Johannes Paulus II. Eine ja geistliche Begegnung und ein Heiliger, der mich auch begleitet, auch wenn ich damals noch keine Ahnung hatte. Aber inzwischen die feste Überzeugung, dass der seine Finger auf mystische Weise irgendwie im Spiel hat mit meiner Berufung. Vielleicht hat er den Spott wahrgenommen auf die Distanz und hat gedacht, lieber Gott, mach mal was in diesem Leben, damit da noch was draus wird. So, ich habe dann also gedacht, nach diesem Seminar, das war sehr bewegend. Ich habe da sehr, dieser Priester hat sehr gebrannt für die Zisterzienser, war sehr kompetent und ja, so war das eine tolle Erfahrung, dieses Seminar und ein bisschen eine Annäherung schon an die Zisterzienser. Trotzdem innerlich losgelöst davon habe ich dann im Sommer entschieden, ich müsste jetzt mal dahin gehen, wo Menschen sind, die eine andere Mitte haben, und hatte den Antrieb, Kloster auf Zeit zu machen. Habe dann gegoogelt, habe das Stift Heiligenkreuz gefunden, gestaunt darüber, dass es die Zisterzienser noch gibt, dass dieser Orden auch gar nicht so tot ist, wie ich dachte, sondern dass da erstaunlicherweise junge Leute und viel Nachwuchs auf der Homepage zu finden war, und die sahen alle nicht völlig verstrahlt und völlig komisch aus, ja, sondern ich habe irgendwie gedacht, na also, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, wie kann denn jemand so bescheuert sein, heutzutage noch in ein Kloster und dazu noch in ein katholisches Kloster einzutreten? Also ich habe eine E-Mail geschrieben, bin dann hingefahren am 30. August mit innerlich ganz großen Widerständen, aber trotzdem ja auch nervös und aufgeregt dann in der Pforte gesessen. Der Gastmeister hat mich dann abgeholt und insgesamt war das also eine ganz herzliche Aufnahme, ja, als hätten die geradezu darauf gewartet, dass ich endlich mal vorbeikomme. Unheimlich herzliche Begegnungen und Gespräche, und ja, nach außen hin kann ich da durchaus charmant sein. Ich habe mir nur innerlich gedacht, wenn ihr wüsstet, aus welchem Leben ich komme und wer ich bin, würdet ihr mich achtkantig hier wieder rausschmeißen und mir mit Sicherheit keinen Klausurschlüssel geben. Und es war also irgendwie einerseits schön und faszinierend und froh, andererseits innerlich von einer ganz großen Fremdheit und Spannung begleitet für mich, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas stimmt da halt nicht. Es ist nicht stimmig in sich. Und am dritten Tag, das war dann der 1. September 2006, hat mich ein anderer Kloster auf Zeitgast überredet, am Abend mit zur Jugendvigil zu gehen. Das ist eine Lobpreisveranstaltung, die immer am Herz-Jesu-Freitag stattfindet, wozu ich überhaupt gar keine Lust hatte. Aber er hat mich also hartnäckig bearbeitet und gesagt, 10 Minuten musst du das mal angucken. Und so kam ich in die Jugendvigil in der Kreuzkirche in Heiligenkreuz, und da waren an einem schönen, warmen Spätsommerabend in der Nähe von Wien freitags ungefähr 350 junge Leute, und die haben gesungen, dass die Wände gewackelt haben. Und zu irgendeinem Zeitpunkt, also ich war nur noch am Staunen, zu irgendeinem Zeitpunkt kniete ich im Mittelgang und habe Tränen über Tränen über Tränen vergossen. Und ich hatte kein Vokabular für das, was da passierte. Ich merkte nur, dass mich da jemand berührt, ohne menschliche Vermittlung eigentlich, an einem Ort, an dem mich noch nichts und niemand jemals berührt hat. Und dann stand halt vorne auf diesem Altar ja so ein goldenes Ding mit so einem weißen Ding da drin, für das ich alles keinen Namen, keine Begriffe hatte. Aber ich wusste, der ist es. Und den brauche ich in meinem Leben. Ja, vielleicht sogar so weit zu gehen, zu sagen, den will ich essen. Das war also ziemlich verrückt, aber ich merkte eben körperlich auch, ja, an den Tränen, die ich so lange nicht hatte, dass sich da was verändert hat. Also bin ich dann erschöpft ins Bett gegangen, am nächsten Morgen aufgewacht, gedacht, das war ein krasser Traum, bin zum Chorgebet gegangen, in die Vigilien, die Mönche fangen an zu singen und die Tränen fließen wieder in Strömen. Und so ging das noch einen Tag weiter, also von Freitag bis Sonntag, bezeichnenderweise. Und am Sonntag hatte ich dann, es sind sehr viele Fügungen passiert, das kann ich gar nicht alles erzählen jetzt und gehört vielleicht auch einfach in das Geheimnis Gottes mit der Seele, aber sehr, sehr viele Fügungen erlebt und Begegnungen erlebt. Und dann war mir schon klar, also das geht jetzt nicht darum, dass ich nach Berlin zurückgehe und Jesus eine Rolle in meinem Leben spielt, sondern es war ein Ruf, ja, komm hierher, werde Mönch, sei mein Priester. Also von 0 auf 100 in kurzer Zeit, oder vielleicht 0 auf 1000 vielleicht sogar. Ich hatte dann am Montag ein Gespräch mit dem Prior und der hat dann am Schluss gefragt, nachdem er mich sehr gebremst hat vorher, ja, dann kommen Sie zu uns, oder? Und da habe ich ja wie in einer kosmischen Atemstille gewusst, ich kann jetzt nur noch Ja sagen. Ja, ich komme. Deinen Willen zu tun macht mir Freude. Und so habe ich dann tatsächlich, wie geplant, nach einer Woche erstmal meine Sachen wieder in Heiligenkreuz gepackt, bin also an dem Mittwoch nach Berlin zurückgeflogen, bin am Donnerstag aus der evangelischen Kirche ausgetreten, habe mich von ein paar Freunden verabschiedet. Die meisten haben nur gedacht, ich hätte sie nicht mehr alle, ja, völlig durchgeknallt oder auf Drogen oder alles beides oder so. Und bin am Montag danach nach Heiligenkreuz gezogen, bin am Dienstag konvertiert und gefirmt worden und am Mittwoch hatte ich meine Erstkommunion. Und bis dahin, also sozusagen vom 1. September bis zum 14. September, war ich auf dem Schoß des Vaters in einem Vorausblick des Himmels, in einer Klarheit, die unantastbar war, die unfassbar war und die ich ja wirklich nur so beschreiben kann als Vorausblick in die Herrlichkeit des Himmels. Damit alles geregelt wird hier auf Erden, was für mein irdisches Leben noch wichtig ist und ich auch in die sakramentale Gemeinschaft der Mönche in Heiligenkreuz ja wirklich hineingehen kann. Es wäre problematisch gewesen, ein halbes Jahr zu warten, nachdem ich die Bereitschaft hatte, sofort umzuziehen. Aber es ist trotzdem ein Werk des Heiligen Geistes, ja, dass das alles so schnell ging, dass alle mitgemacht haben und dieses Risiko auf sich genommen haben. Und ja, und am 14. September, also Kreuzerhöhung, hatte ich morgens die Erstkommunion im Pontifikalamt, ist ja Hochfest in Heiligenkreuz, wegen der Kreuzreliquie. Und am Nachmittag war alles weg. Alle Herrlichkeit des Himmels, alles High sein im Namen Gottes auf dem Schoß des Vaters war weg. Aber was noch da war, waren die Tränen und war die Erinnerung und war die sakramentale Einheit. Und ja, natürlich habe ich dann Angst bekommen ein bisschen. Die Mitbrüder haben mich dann getröstet und haben gesagt, also das ist eher ein gutes Zeichen. Es ist jetzt Zeit, eine Antwort zu formulieren. Du darfst jederzeit gehen, aber du darfst jetzt einsteigen und prüfen, ob aus diesem ersten Begegnen wirklich eine dauerhafte Liebesbeziehung wird. Und das kommt schon wieder. Dann kam noch die Angst zurück. Und damit will ich auch eigentlich fast schon enden. Was ist mit dieser Krankheit? Was ist mit dieser Diagnose? Die hatte ich natürlich erfolgreich verdrängt. Und die kam dann mit dem 14. September auch wieder zurück. Denn die Sorge war natürlich, dass mich der Orden gar nicht aufnimmt mit so einer Krankheit. Wenn ich nur noch ein paar Jahre habe, ich war damals also kurz vor meinem 30. Geburtstag, wenn ich da jetzt noch 2 Jahre habe, bis es losgeht, dann ja wird es natürlich schwierig mit dem Ordenseintritt. Und so bin ich dann zum Bruder von unserem Pater Bernhard Woschitzki gegangen, der war Hautarzt in Wien. Und um es kurz zu machen, innerhalb von einer Viertelstunde hat sich herausgestellt, das war eine Fehldiagnose. Also es ist eine Hautflechte, aber also überhaupt nichts Tragisches. Er hat das also mit absoluter Gewissheit festgestellt. Und so hat mir der Herr 2006 neues Leben geschenkt. Und dann ging der Weg los. Es kam tatsächlich wieder anders als bisher, aber die Erinnerung an diese Zeit zwischen dem 1. und dem 14. September 2006 ist mein Angeld auf den Himmel, so kann ich es vielleicht bezeichnen, eine Gabe des Heiligen Geistes, die eingeschrieben ist in mein Leben, in mein Herz. Und dann ging das weiter mit Noviziat 2007, kurz nach meiner Einkleidung kam Papst Benedikt nach Heiligenkreuz und hat uns dort besucht, ein großes Ereignis. 2011 habe ich die feierliche Profess gemacht, 2013 bin ich zum Priester geweiht worden und ja, bin dann 2017 in Erfüllung eigentlich eines Gebetsanliegens, das mich die ganzen Jahre begleitet hat, angesichts der vielen Berufungen in Heiligenkreuz, nach Neuzelle geschickt worden. Ich hatte tatsächlich sehr bald schon nach meinem Einzug in Heiligenkreuz begonnen, den Herrn zu bitten, eines Tages mit diesen vielen Berufungen eine Neugründung in Deutschland und wenn möglich in Ostdeutschland machen zu können und vielleicht sogar auch dran beteiligt sein zu dürfen. Und so hat der Herr das erfüllt. 2018 haben wir das Priorat gegründet. Seit 2017 lebe ich in Neuzelle und jetzt habe ich die spannende Aufgabe, mit der langen Begeisterung bis in meine Kindheit zurück für die zisterziensische Architektur ein ganz neues Kloster im 21. Jahrhundert zu bauen. Und das ist für mich ein Wunder, das der Herr getan hat, wo ich ihm danken kann, dass er mich vor den Abgründen immer wieder bewahrt hat und geführt und geleitet hat und ja auch darauf vertraue, dass er das weiter tun wird. Halleluja!
Halleluja! Vielen Dank, Pater Kilian, dass Sie Ihr Zeugnis gegeben haben hier bei Radio Horeb, Radio Maria. Wir haben noch etwas Zeit, liebe Zuhörer. Sie können sich beteiligen an dieser Sendung. Wenn Sie etwas angesprochen hat oder Sie nachfragen möchten, ist die Möglichkeit, jetzt anzurufen bei uns in der Sendung unter der 089 517 008 008. Wenn Sie von Südtirol aus dabei sind oder irgendeinem anderen Land außerhalb von Deutschland 0049 vorwählen, dann die 89 517 008 008. Bin jetzt etwas in der Zwickmühle, welches Lied wir spielen, ob etwas von Johannes Paul II., aber ich habe mich jetzt für den Choral aus Heiligenkreuz entschieden. In Paradisum, ein Vorgeschmack des Paradieses, haben Sie eben gesagt. In dieses Stück hören wir hinein. Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Sie haben gerade die Berufungsgeschichte von Pater Kilian Müller aus dem Zisterzienserkloster Priorat Neuzelle gehört. Wir haben jetzt auch Hörer in der Leitung unter der 089 517 008 008. Haben Sie angerufen? Wir gehen in die erste Runde zu Frau Rees nach Halle. Grüß Gott.
Guten Tag.
Guten Tag,
Herr Pater Kilian.
Grüß Gott.
Und ich danke Ihnen für ehrliches und lebendiges Zeugnis. Kurz hat mir gefallen, so wie Sie sagten, beim Seelsorger wollten Sie gleich mal nichts von Jesus hören. Also das ist sowas, eine Ehrlichkeit, das finde ich wunderbar, wenn das jemand so erkennt und auch ausspricht. Manchmal kann man das nicht vertragen, weil das so fromme Floskeln sein könnten oder ja. Also ich habe so ein bisschen mit Ihnen gelitten, als Sie weinten, habe ich auch geweint. Also es hat mir gut getan, was Sie erzählt haben und beeindruckt.
Ja. Das jetzt freut mich sehr. Ja.
Jetzt wollte ich auch noch kurz wissen, Sie sagten was von der Schönheit der Zisterzienser in der Architektur oder wie Sie Gärten anlegen, ob Sie da noch ein, zwei Sätze dazu sagen könnten?
Ja, das Anliegen war damals, gerade auch im 12. Jahrhundert, dass man sozusagen als Mönch ja vor der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes steht und dass einen letzten Endes da keine zu sehr figuralen Formen ablenken sollen von diesem Gebet und von der Schönheit Gottes. Und deswegen haben die so eine ganz schlichte Architektur entworfen. Jetzt ist Neuzelle natürlich, wenn Sie da vielleicht nachschauen oder das sogar kennen, ist eine barockisierte Kirche. Also da ist von zisterziensischer Schlichtheit im Moment nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Auch wenn es durchdrungen ist von dem Geist der geistlichen Lesung, also der Lectio Divina. Aber unser Anliegen ist jetzt in einer zeitgenössischen Übersetzung wirklich auch eine Schlichtheit und eine Schönheit der Architektur durch diese Schlichtheit, durch diese Zurückgenommenheit auch wieder umzusetzen, die ja die Anfänge unseres Ordens in über 700 Klöstern, vor allem in Europa, ja geprägt hat.
Ja, danke schön.
Alles Gute Ihnen. Viele Grüße nach Halle, Frau Rees.
Vielen Dank.
Ja, tschüss.
Alles Liebe, ja. Tschüss.
Danke.
Jetzt geht es in die Südpfalz zu Frau Müller. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl, grüß Gott, Pater Kilian. 2013 waren mein Mann und ich eingeladen in Heiligenkreuz. Mein Mann, der saß im Rollstuhl, war blind. Vielleicht können Sie sich etwas erinnern. Und Sie haben dort auch in einem Gottesdienst mit dem Prior Pater Simeon, die Messe gefeiert. Und Sie haben sogar so wunderbar noch gepredigt, das weiß ich noch. Ich weiß nur nicht mehr den Inhalt, gebe ich ehrlich zu. Aber es
ich
war,
auch nicht.
Und Herr Pater Kilian, hinterher haben wir sogar etwas mit Ihnen noch zusammengesessen. Wir heißen auch Müller und da fanden wir das auch von daher schon ganz schön, miteinander auch zu sprechen. Aber das war natürlich nicht der Grund. Ja, und das, Sie erinnern sich sicher an den Tag der Einweihung der Hochschule, ne?
Da waren natürlich.
Wir waren etwa 2000 Menschen, glaube ich, die wirklich auf die Einladung hingekommen sind. Und Sie haben uns wirklich so innerlich begeistert. Und mich hat deshalb auch jetzt Ihre ganze Berufungsgeschichte sehr begeistert. Ja, wunderbar. Und ich wünsche Ihnen einfach auch weiterhin Gottes Segen und sein Geleit. Und das brauchen wir alle. Und vor allen Dingen immer den Heiligen Geist, jetzt gerade so kurz vor Pfingsten. Also vielen Dank, dass wir Sie kennenlernen durften.
Danke für den Anruf, Frau Müller, und herzliche Grüße.
Ja, vielen Dank. Mein Mann lebt jetzt leider nicht mehr. Er ist immerhin aber 83 Jahre alt geworden und ich bin 81.
Gut. Dann werde ich ihn ins Gebet und in die Heilige Messe gerne einschließen.
Wunderbar. Gottes Segen weiterhin.
Tschüss,
gell?
Danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören, alles Gute.
Dankeschön, Frau Kuhl. Dankeschön, Ihnen auch.
Danke, Wiederhören. Jetzt haben wir als nächstes Frau Fey aus Stuttgart in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hallo miteinander. Mir ging es genauso wie den Frauen davor. Also ich muss jetzt einfach mitheulen bei den besonderen Stationen, die Sie da hatten, weil es einfach sehr, sehr berührend war und weil ich mir das auch total gut vorstellen konnte. Und auch Ähnliches schon erlebt habe, dass mich also wirklich Sachen wirklich zu Tränen berührt haben, wo ganz Großes dann auch passiert ist. Jetzt habe ich aber eine Frage. Also wie sprechen Sie mit Menschen, die jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich das erleben könnte, dann würde ich natürlich auch an Jesus Christus glauben. Aber bei mir passiert das nicht. Was sagen Sie dann diesen Menschen?
Ja, das ist oft gar nicht so einfach, aber das ist, glaube ich, auch immer die Grenze in gewisser Weise jedes Zeugnisses. Also zu verstehen, dass das eine ganz persönliche Geschichte ist. Es gibt manchmal Ähnlichkeiten in Berufungsgeschichten, aber ich kann Ihnen durchaus auch, könnte Ihnen auch durchaus darlegen, in welchen Punkten man vielleicht verstehen kann, weshalb Gott das selten in dieser Radikalität macht. Und das hat also sozusagen auch eine andere Seite noch. Ja, das ist sehr schön und ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich glaube, wenn man da sozusagen, das versuche ich dann in solchen Situationen oft, ein bisschen mehr Hintergründe noch auch vermittelt, die sozusagen auch damit zu sagen, ich will jetzt nicht sagen Schattenseiten davon, aber trotzdem auch Punkte, wo man sagen kann, würdest du das wirklich wollen?
Genau.
Ja, dann kann man das auch vermitteln und dann einfach ermutigen zu sagen, du hast aber einen eigenen Weg und eine eigene Beziehung, die du aufbauen darfst und sollst zum Herrn. Und ich bete gerne mit Leuten und für Leute, aber es soll einfach eine Ermutigung sein, dass Gott wirken kann und manchmal ganz unerwartet wirken kann.
Genau, okay. Ja, wunderbar, das klingt sehr schön.
Danke, alles Gute
schön, danke,
Ihnen.
Frau Fey.
Ja, Ihnen auch. Ja. Vielen Dank, auch Gottes Segen für wir alle. Ja.
Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Eine Hörerin haben wir noch in der Leitung, Frau Pross aus Gifhorn. Grüß Gott.
Grüß Gott Ihnen allen. Ich wollte eigentlich gar nicht da sein und schon gar nicht Radio Horeb hören. Und dann habe ich das eingeschaltet und musste wie die Vorsprecherin auch mit weinen und habe auch mit gebetet und bin immer wieder erstaunt und überrascht, wie der liebe Gott seine Menschen führt. Und ich habe mich in einigen wiedererkannt. Ich hatte auch immer so eine große Sehnsucht nach Glück. Und habe das auch leider mehr menschlich verstanden. Aber ich komme immer mehr dahin, dass es auch diese andere Richtung gibt, die Sie jetzt gehen dürfen. Und ich habe schon für Sie und für mich und für alle, die hier in der Welt sind und das andere gar nicht so wahrnehmen können und nicht spüren, dass es da auch wirklich noch so was Großes anderes gibt, habe ich schon gebetet und ich werde auch weiter beten für sie und dass der liebe
Sehr
Gott sein Reich aufrichten kann.
Dann wünsche ich Ihnen eine wirklich pfingstliche Erfahrung an diesem Wochenende, ja. Dass der Herr Sie beschenkt mit seiner Freude.
Dankeschön auch für Sie und für alle.
Danke für den Anruf. Gott. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, die Zeit ist um. Vielen Dank allen, die auch angerufen haben. Danke Ihnen, Pater Kilian, für Ihr Zeugnis, dass Sie uns ja mitgenommen haben auf die Wege Gottes sozusagen. Für alle, die gerne diese Sendung auch noch einmal nachhören möchten, Sie können das tun. In der Mediathek von Radio Horeb wird die Sendung bald sein unter www.horeb.org. Und wie immer können Sie natürlich auch eine CD bestellen unter der 08328 921 120. Berufung können wir nicht machen, aber wir können darum beten. Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter zu senden in seinen Weinberg. Ein klarer Auftrag Jesu, dem wir heute auch nachkommen wollen, am ersten Donnerstag im Monat, in dem die Kirche besonders um Berufung betet. Pater Kilian, Sie haben ein Gebet aus Ihrem Kloster dazu mitgebracht.
Genau. Ich möchte vielleicht auch Sie noch einladen und bitten, auch ins Gebet einzuschließen, dass die Kirche vermittelt durch die Pfarreien und durch die Gläubigen, aber auch durch die Priester und Bischöfe, wirklich sich bereit macht, auch für steile Bekehrungen. Ja, das wird, ich glaube, dass der Herr seine Netze auswirft. Ja, wir hoffen und beten darum, dass das auch in Berlin, das nicht weit weg ist von Neuzelle, aber auch in anderen großen Städten und wo er immer will, dass er die Menschen ein bisschen aus dem Dreck fischen kann, so wie mich. Aber dafür muss die Kirche auch bereit sein. Und deswegen wollen wir beten, besonders auch auf die Fürsprache unseres Heiligen Vaters Bernhard, um Berufungen, auch, ja, wenn ich das sagen darf, um steile Berufungen, um tiefe Berufungen und um rettende Berufungen zum Segen für die ganze heilige Kirche. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast unseren Heiligen Vater Bernhard mit brennender Sorge für deine Kirche erfüllt und ihn in den Wirren seiner Zeit zu einem hellen Licht gemacht. Erwecke auch heute Menschen, die vom Geist Christi ergriffen sind und als Kinder des Lichtes leben. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
Amen.
Amen. So darf ich Ihnen den priesterlichen Segen spenden und Ihnen danken für die Einladung. Danke für Ihre Geduld, für Ihre Gebete. Begleiten Sie auch unser schönes Projekt in Neuzelle, ein Klosterneubau in der brandenburgischen Diaspora, wo über 80% nicht getauft sind, mit Ihrem Gebet. Und der Herr möge seinen Segen auf Sie alle und auch auf unsere Gemeinschaft dort in Neuzelle und in Heiligenkreuz legen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache des heiligen Bernhard, der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige und der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Halleluja.
Halleluja. Danke, Pater Kilian Müller, dass Sie Ihr Zeugnis hier bei Radio Horeb gegeben haben. Gottes Segen für Ihren weiteren Weg.
Vergelt's Gott.
Segne es Gott, ja. Und liebe Zuhörer, auch Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.